freue mich mal wieder hier bei euch in Andernach sein zu können. Und heute, das habt ihr schon gemerkt, sprechen wir auch über Brot. Ich hatte ja in vergangenen Wochen, Monaten immer wieder mal ein kleines Thema aus dem Vaterunser genommen. Heute geht es ums Brot. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr heute Morgen alle satt geworden? Wer ist satt geworden heute Morgen? Ja, ich sehe bei einigen ein gewisses Zögern. Das hat sicherlich nicht an der Qualität des Gebäcks im Hause gehalten oder so etwas, sondern hat andere Hintergründe. Hat das Brot gereicht oder der Kuchen oder das Müsli? Ich vermute mal, dass diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, die nicht sagen können, ja, ich bin heute Morgen satt geworden, das nicht aus Mangel an Nahrungsmitteln hatten, sondern weil sie zu spät aufgestanden sind und noch halbwegs rechtzeitig zum Gottesdienst kommen wollten. Ich weiß nicht, ob noch ein paar kommen, aber es sitzen viele hier, die sich dafür vielleicht auch mehr Zeit genommen haben als für das Frühstück, das heute Morgen dran war. Das tägliche Brot, das haben wir eben schon gehört, ist etwas, was eigentlich selbstverständlich ist. Zumindest in unserer Gesellschaft und Kultur gehört Brot mit dazu. Das haben wir doch alle. Vielleicht denken manche, also Brot, da müssen wir doch eigentlich gar nicht drum bitten, ist doch da. Nur wenige kennen noch aus eigener Erfahrung wirklichen Mangel an Nahrung. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und kenne das eigentlich nicht. Das Bewusstsein, es ist gar nicht so selbstverständlich, satt zu werden. Unser Hungergefühl, so habe ich mir sagen lassen, ist nicht vergleichbar mit dem Hunger, den Menschen haben, die Essen nicht in greifbarer Nähe haben, wenn sie eigentlich essen sollten. Was der eine für nicht mehr brauchbar hält, ist für den anderen vielleicht Luxus. Heute entsorgen ja viele das, was sie nicht mehr für brauchbar halten, in oft unglaublichen Mengen. Geschäfte tun das manchmal zwangsläufig. In Frankreich sieht es anders aus, aber in Deutschland ist das immer noch so. Auch wenn andere Möglichkeiten immer mehr wahrgenommen werden, so zum Beispiel, dass Lebensmittel, die noch genießbar sind, nicht weggeschmissen werden müssen. Das ist vielen nicht bewusst. 1945 wurde ein Buch des evangelischen Theologen Helmut Thielicke erstmals veröffentlicht, das seine Auslegung des Vaterunsers, die er in den Jahren 1944 bis 1945 gehalten hat, enthielt. Darin schildert er, dass die großen Dinge des Lebens, für ihn bedeutet das zum Beispiel eine Sinfonie von Beethoven oder der Besuch einer Gemäldegalerie, bei eisiger Kälte und mit knurrendem Magen nicht so erbaulich seien. Die vorhergehenden Bitten des Vaterunsers, über die ich hier gesprochen habe, bezogen sich auf das Große, das Reich Gottes, dein Reich komme, den Willen Gottes, dein Wille geschehe. Sie bezogen sich auf Gott, richteten sich an ihn in dem Wissen, sein Plan ist gut. Mit dieser Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, fängt ein neuer Bereich des Vaterunsers an. Bitten, die mit menschlichen Nöten zu tun haben. Worum geht es denn eigentlich bei der ersten dieser Bitten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir haben, Dankeschön, schon so einige Beispiele dafür gesehen. Bei diesem Brot geht es wirklich um Brot. Jesus ermutigt uns, in unseren Gebeten um Brot zu bitten. Auch die Bitte um das, was man zum täglichen Leben braucht, wie zum Beispiel Nahrung, gehört in ein Gebet, in das Reden mit Gott hinein. In biblischer Zeit war Brot aus Gerste und Weizen das Grundnahrungsmittel. Es gab nur Vollkornbrot. Brot wurde zum Beispiel auch als Reiseproviant mitgenommen, wie wir in einigen Stellen des Neuen Testamentes sehen können, in Markus 6 oder in Lukas 9. Es war das Grundnahrungsmittel, das die Menschen hatten. Jesus fordert uns nicht auf, um Überfluss zu bitten, sondern um das Existenzminimum. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, das nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament steht, bedeutet eigentlich ausreichend für heute. Unser tägliches Brot sei ausreichend für heute. Auch zum Dasein nötig für den betreffenden Tag. Unser nötiges Brot gib uns heute, ist die genaue Übersetzung von Matthäus 6, Vers 11. Wir sollen um die Versorgung bitten, die wir nötig haben. In der Bergpredigt führt Jesus diesen Gedanken mit den Worten aus Matthäus 6, Vers 25 bis 26 weiter. Und wenn ich das jetzt richtig mache, ihr habt schon richtig gemacht. Wenn ihr das jetzt richtig macht, dann, jetzt bin ich raus. Wenn ihr das jetzt richtig macht, dann sieht das so aus. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel im Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? In diesen Worten zeigt sich das Vertrauen darauf, dass Gott an jedem Tag nur das geben soll, so die Bitte im Vater unser, was gerade an diesem Tag nötig ist. Misstrauen will am liebsten heute alles für die Zukunft haben. Ich wünsche mir das auch manchmal. Ich möchte, dass alles in Bahnen verläuft. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was wir auf dem Konto haben und was vielleicht noch dazukommen könnte oder davon schrumpfen könnte, wenn das Auto kaputt geht oder was auch immer. Aber das ist kein Vertrauen, das ist Misstrauen. Ich weiß nicht, was morgen ist. Vertrauen rechnet mit dem lebendigen Gott, der auch morgen noch handeln kann. An einer anderen Stelle in der Bibel, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, finden wir folgende Worte. Habe ich es gemacht? Jawohl. Da heißt es, da sagte der Herr zu Mose, du wirst sehen, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Morgen vor das Lager hinausgehen und sammeln, was sie für den Tag brauchen. Ihr merkt, das ist die Zeit, nachdem das Volk Israel Ägypten verlassen hat. Aber nicht mehr. So stelle ich sie auf die Probe und sehe, ob sie nach meinen Weisungen leben wollen oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag zubereiten, was sie gesammelt haben, wird sich herausstellen, dass es doppelt so viel ist wie an den anderen Tagen. In der Bergpredigt sagte Jesus Folgendes: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist die Herausforderung des Gebetes. Unser tägliches Brot gib uns heute. Macht euch keine Sorgen, was morgen ist. Betet für heute und ergreift das aus Gottes Hand, was er euch heute schenkt. Eine Französin, Marie Antoinette, ist bekannt geworden durch einen Satz, den sie vermutlich nie gesprochen hat. Sie sagte, als Menschen jammerten, dass sie nicht genug Brot haben: Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Man merkt, diese Dame war wahrscheinlich reich und berühmt, aber mit der Intelligenz war es noch nicht so weit. Es ist aber das, was sie sagte, zum Sinnbild für das Unverständnis geworden. Marie Antoinette und der adligen Elite dieser Zeit, beziehungsweise den Regierenden dieser Zeit, die sind gegenüber den sozialen Problemen nicht so groß geworden. Aber Gott hat nicht Luxus und Bequemlichkeit versprochen, auch wenn es immer wieder Menschen gab und gibt, die das behaupteten, wie diese Dame das getan haben soll. Auch heute wollen manche nicht glauben, was da im Vaterunser-Gebet steht. Einige Kirchenväter der alten Kirche, also lange, lange zurück in der Geschichte der christlichen Kirchen, meinten, hier sei das unsichtbare Brot, das Wort Gottes oder das Abendmahl gemeint. Der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart meinte sogar, um solche Kleinigkeiten könne man Gott doch nicht bitten. Das geht ja wohl gar nicht. Die Reformatoren waren da etwas anderer Meinung. Die Vergeistlichung des Brotes ignoriert das, was Jesus gelebt hat. Alle vier Evangelien erzählen davon, dass er tausende Menschen, die ihm zuhören wollten, mit Essen versorgte. Er kümmerte sich um körperliche Krankheit. Er nahm die Nöte der Menschen wahr, auch schon mal Luxusnöte, wie wir es von dem ausgegangenen Wein bei einer Hochzeit im Johannesevangelium finden. Im Zusammenhang mit der sogenannten Speisung der 5000 weist Jesus zwar darauf hin, dass das verteilte Essen nicht das Wesentlichste ist. Johannes 6, Vers 27 können wir dann nachlesen: Statt euch nur um vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat, das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch den Menschensohn geben, denn ihn hat Gott seine Vollmächtigkeit bestimmt. Auch im Vater ist Jesus nicht nur materiell. Bei den hier mit diesem Gebet oder mit diesen Worten über das tägliche Brot beginnen, fällt auf, dass sie alle in der Mehrzahl gesprochen werden. Nicht mehr dein, sondern unser tägliches Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, so geht es weiter. Natürlich muss ich essen. Nicht immer, nicht so viel, wie ich esse, aber ich sollte doch irgendwann essen.
Natürlich geht es nicht nur um Schuld der Allgemeinheit, sondern auch um meine ganz persönliche Schuld. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Natürlich sollte ich den Wunsch haben, dass Versuchung aus meinem Leben verschwindet. Und ich sollte eine radikale Trennung von allem Bösen mit Gottes Hilfe vollziehen. Aber hier geht es ja eigentlich um viel mehr. Hier geht es nicht um Selbstsucht. Der Einzelne bietet als einer, der sich darüber bewusst ist, mit anderen in eine Gemeinde gestellt zu sein. Selbst hier bei Jesu Anleitung zum Beten merken wir, dass ihm ein Denken, in dem der Einzelne seine Gottesbeziehung nur so für sich pflegt, wesensfremd ist. Natürlich kennt das Neue Testament das Beten im stillen Kämmerlein. Da werden wir auch bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder dran erinnert. Natürlich hat sich Jesus 40 Tage zum Fasten und Beten zurückgezogen. Und doch geschieht für ihn das Eigentliche in der Gemeinschaft. In seiner Gebetsschule gibt es Gebete darum, dass Gott sein Reich baut und sein guter Wille in dieser Welt geschieht. Und es gibt gemeinschaftlich gedachte Bitten um Nahrung für den Leib, um Vergebung für das, was war, und um Bewahrung in der Zukunft. Jesus denkt an den ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib. Er hat unsere Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Blick. Und er sieht seine Leute als eine lebendige Gemeinschaft, die zusammengehört und deswegen nicht um mein, sondern um unser bittet. Er betet darum auch für die anderen. Das Brot gehört nicht dem Einzelnen. Etwas zu haben, das klang ja auch bei dem, was du uns gezeigt hast, heraus, etwas zu haben, beinhaltet auch eine Verpflichtung gegenüber anderen. Deswegen galt im Alten Testament ja auch die Regel, dass 10% des Besitzes abzugeben waren, dem Tempel und der Allgemeinheit dienten. Deswegen erheben in unserem Land auch große Kirchen bis heute eine Kirchensteuer. Im griechischen Text, in dem davon die Rede ist, gibt es ein interessantes Wort. Eben dieses unser täglich Brot gib uns heute. Es kommt übrigens auch nur einmal im Neuen Testament vor, selten in anderen Texten. Es kann bedeuten, das, was zum Dasein nötig ist für den betreffenden Tag. Andere setzen es als für den morgigen Tag ein. Unser bis morgen ausreichendes Brot gib uns heute. Damit schränkt Jesus die Bitte ein. Es geht nicht um eine lebenslange Vorsorge. Es geht nicht um Überfluss. Im Calvinismus zur Reformationszeit und in manchen esoterischen und pseudochristlichen Bewegungen wird Reichtum als eine Art Prämie Gottes für besondere Geistlichkeit betrachtet. Schon in den Sprüchen des Alten Testamentes hieß es jedoch: Mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge, gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. So fordert Jesus nicht auf, für eine lebenslange Absicherung zu beten. Auch der Autor der Sprüche, aus dem diese Worte stammen, hat genau erkannt, dass solch ein Gebet dazu führen kann, dass ich meine Abhängigkeit von Gott nicht mehr wahrnehme. Denn es geht ja nicht darum, dass Gott uns Sicherheit bis zum Lebensende gibt. Auch vermeintliche Sicherheiten können zerbrechen. Wirtschaftskrisen haben das zur Genüge gezeigt. Große Sparkonten können dadurch, dass man zum Pflegefall wird, ganz schnell schrumpfen. Es gibt keine letzte materielle Sicherheit. Sicher ist, dass Gott da ist, dass er sorgt, in den unterschiedlichsten Lebensumständen. Dessen kann ich gewiss sein, auch wenn ich nicht weiß, was mit Bankkonten, mit Gesundheit und so weiter auf mich zukommt. Es bedeutet nicht, dass Gott uns all das gibt, was wir uns wünschen oder was wir unserer Meinung nach dringend brauchen. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen. Bescheidenheit, Zufriedenheit. Wir brauchen immer mehr, meinen wir. Die Bibel sagt uns, er sorgt für euch. Vertrauen ist damit zu rechnen, dass das, was Gott gibt, ausreicht. Auch wenn es nicht immer das ist, was ich erwartet habe. Ich erinnere mich daran, eine Musikerin, wenn man so sagen will, die ich so als junger Mensch, ich bin ja inzwischen noch nicht 70, aber fast, aber die ich so als junger Mensch gehört habe. Ich erinnere mich, dass es bei ihr ein Lied gab, das ich jetzt direkt ins Deutsche übersetze. O Herr, willst du mir nicht einen Mercedes-Benz kaufen? Meine Freunde, die fahren alle Porsche und ich möchte doch Eindruck machen. Manche kennen das, merke ich an eurem Grinsen. Habt das auch schon gehört. Aber darum geht es eben nicht. Er sorgt für euch. Vertrauen ist damit zu rechnen, dass das, was er gibt, immer ausreicht. Da heißt es im Psalm 39, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt auch da ist. Das ist wahrscheinlich nicht so. Doch, im Psalm 39. Befreie mich von all meiner Schuld. Gib mich nicht dem Gespött von Dummköpfen preis. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf, denn du hast gehandelt. So sieht der Psalmist Gott als den an, der eigentlich aktiv geworden ist und der das Weltgeschehen mitgestaltet hat, beziehungsweise auch in dieses Weltgeschehen eingreifen kann. Paulus schreibt im Philipperbrief: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Gib uns das, was für uns morgen nötig ist. Gott sorgt heute für mich. Er macht es auch morgen. Auch wenn er da vielleicht anders sorgt. Auch wenn sich Dinge anders entwickeln, als ich sie mir vorgestellt habe. Paulus erwähnt da eine für seine Zeit und ich glaube auch für unsere übliche Lebensregel, die Menschen hatten. Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 32. Und Paulus gebraucht das, um zu zeigen, ja, es gibt auch Menschen, die denken genau so. Da wird wohl der Gegensatz deutlich. Wir müssen das Leben jetzt auskosten bis zum Letzten. Wer weiß, was dann noch kommt. Besser ist es, darauf zu vertrauen, dass Gott mir das gibt, was ich wirklich brauche. Und mancher wird vielleicht im Nachhinein sagen, hätte ich mich doch mit weniger zufrieden gegeben. Vielleicht wäre ich dann noch gesund. Vielleicht würde meine Familie dann noch bestehen. Vielleicht wäre ich dann zufrieden und glücklich. Gib uns unser nötiges Brot für morgen. Nimm dankbar aus Gottes Hand, was du heute hast. Freue dich über das Heute. Bitte Gott für morgen und vertraue. Er wird auch dann da sein, auch wenn es anders sein wird, als wir es uns vorgestellt haben. Es geht auch um Gott, der ist, der gibt, Gott den Geber. Ich gehe nochmal zurück zu Matthäus 6, in den Versen 27 bis 32 lesen wir die Worte Jesu. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Beten ist nicht Sorgen. Beten ist Abgeben. Ich übergebe meine Sorgen Gott im Vertrauen darauf, dass er sorgt. Und Jesus erlaubt uns, für morgen zu bitten, aber auch nicht für mehr. Die Bitte richtet sich an unseren Vater im Himmel. Jesus möchte, dass wir verstehen und lernen, wir sind von ihm abhängig, egal was kommt. Hier ist nicht ein einmaliger Vertrauensakt gefragt, wie beim Unterzeichnen eines Sparvertrages. Hier geht es um alltägliches Vertrauen. In 2. Mose 16 wird erzählt, wie Gott das Volk Israel täglich mit Manna, mit Brot versorgte. Sie sollten immer nur einsammeln, was sie jetzt brauchten. Sammelten sie, Entschuldigung, um sich Vorräte anzulegen, wurde das Manna irgendwann schlecht und verdarb. So wie Brot heute auch, wenn es zu lange herumliegt, schimmeln kann. Es geht hier auch um Vertrauen. Man kann daraus nicht den Schluss ziehen, dass das Anlegen von Sparkonten und so weiter nicht Gottes Willen entspräche. Wohl jedoch ein gieriges Klammern am Besitz in ständiger Furcht vor dem Morgen. Bittet darum, dass ihr nie ohne das sein werdet, was nötig ist. Und was nötig ist, das entscheidet Gott. Löst euch nicht durch das Horten von Dingen, die vermeintlich gebraucht werden, sondern vertraut Gott. Jesus erzählt die Geschichte von einem reichen Landwirt. Er hat eine ganz besonders gute Ernte gehabt und überlegte, wo er das alles jetzt lagern könnte. Und dann lesen wir in Lukas 12, schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir da angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Sicherheiten vergehen, Geld wird ausgegeben. Auf Zwangsweise. Es geht ja nicht darum, dass wir wie die Comicfigur Es geht nicht darum, dass wir wie diese Comicfigur in einem Geldhaufen sitzen und es schön finden. Es geht darum, Gottes Gaben einzusetzen. Das fordert uns heraus, die Abhängigkeit von Gott immer wieder neu zu lernen. Das fordert uns zum Vertrauen heraus, aber auch zum Handeln. Das Misstrauen will am liebsten schon alles da haben, denn wer weiß, was morgen ist. Wenn wir vertrauen, rechnen wir mit dem lebendigen Gott, der morgen ebenso oder noch mehr helfen kann. Es ist ein tiefes geistliches Gesetz der Bibel, das Gott gerade nur bis zur nächsten Ecke führt und gerade die Kraft gibt, die wir heute brauchen. Und da ist er immer zur rechten Zeit da. Ich habe ein Erlebnis nicht mehr vergessen, das, ich würde mal sagen, wahrscheinlich über 40 Jahre zurückliegt. Ich habe damals in Köln gewohnt, das ist meine Heimatstadt. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und jetzt wollen wir diese Stadt nochmal irgendwann in nächster Zeit ein bisschen erobern, denn wir wohnen schon ganz, ganz lange im schönen Westerwald, auch nicht übel. Aber in dieser Stadt Köln war ich eines Tages mit einigen anderen Christen unterwegs in der Fußgängerzone. Und dann kamen da ein paar Typen, die wohl irgendwie rauskriechten, die haben es mit christlichem Glauben und so weiter. Und einer wollte mir in die Fresse hauen, ganz einfach. So war das. Ja, und ich bekam richtig Angst, weil ich wollte meine Zähne eigentlich noch behalten, so jung wie ich war. Aber diese Leute waren richtig bedrohend. Und ja, ich merkte dann, dass Gott da handelt. Und ich konnte demjenigen erklären, dass mir das eigentlich ziemlich egal sei und habe ihm erzählt, welche Bedeutung Gott für mich hat. Dann hat er sich umgedreht und ist weggegangen. Das war so ein Erlebnis, wo ich merkte, ja, Gott ist in der Lage, auch Situationen zu ändern, Hilfe zu geben und mir in einem Moment einfach das Vertrauen zu schenken, was ich genau für diesen Moment brauchte. Nicht für vorher, nicht für hinterher. Ich bin schon, wenn mir einer kommt und will mir die Zähne ausschlagen, dann habe ich Angst. Ich glaube, das ist auch heute mit 69 Jahren noch der Fall. Aber ich habe gelernt durch diese Begegnung, Gott ist größer als meine Angst. Er ist besser drauf. Wir müssen also lernen, neu lernen, wir sind in allem, was geschieht, von Gott abhängig. Da, wo es uns gut geht, da, wo es uns schlecht geht, da, wo ich das habe, was ich heute brauche, da, wo ich den Eindruck habe, mir fehlt etwas. In 1. Könige 18, Vers 27, Altes Testament, verspottet Gott die Priester des Götzen Baal. Und da sagt er, ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören will. Da meint er diesen Gott Baal mit. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er musste austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Gott gibt uns nicht ein Guthaben, um dann wie Baal über das Land zu ziehen und zu schlafen. Er will im Gespräch mit uns bleiben. Er will mit uns gehen und uns das geben, was wir brauchen. Da verändert sich dann manchmal auch das, was wir als nötig betrachten. Das bedeutet nun nicht, dass wir uns zurücklehnen und einfach chillen können. Wie eben schon erwähnt, wird in 2. Mose 16 erzählt, wie Gott das Volk Israel täglich mit Manna, mit Brot versorgte. Es fiel ihnen nicht in den Schoß. Sie mussten es einsammeln. Sie mussten auch was tun. Gott um etwas zu bitten, ihm zu vertrauen, heißt nicht, ihm die ganze Arbeit zu überlassen. Paulus hat auch da Klartext gesprochen. Da lesen wir in 1. Thessalonicher 4, wir haben auch nie bei jemand gegessen oder ihm dafür etwas, ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, so sagt er an die christlichen Gemeinden. Aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir sind herausgefordert, zu handeln. Wir tragen Verantwortung für uns, aber auch für andere, auch für die Gemeinde, für den anderen in der Gemeinde und für die Gemeinde als Ganzes. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten und sind gefragt, nicht nur das Allernötigste zu tun, sondern unsere Zeit und Kraft im Vertrauen auf Gott einzusetzen für sein Reich, auch wenn wir noch nicht alle Sicherheiten von ihm haben. Er gibt uns unser Brot. In allen Variationen, wie wir es gesehen haben. Nicht nur meins. Er hat uns nicht als Inseln erschaffen, sondern als Wesen, die Kommunikation zum Leben brauchen. Sein Volk gehört zusammen. Deswegen nicht, gib mir mein täglich Brot, sondern gib uns unser täglich Brot. Dafür dürfen wir offen sein. So wie wir unser Brot empfangen, um zu teilen, können wir mit ihm, mit Gott, nur in Gemeinschaft leben. Und dazu sind wir eingeladen. Amen.